Ich möchte gerne mit euch beten. Herr, es ist im Augenblick so, dass wir so viele Gedanken uns haben. Wir sind erfreut von Musik. Wir tragen aber auch Dinge mit uns mit, die oft keine Antwort haben. Aber weil du unsere Antwort bist, bitten wir dich, uns zu begleiten, auch jetzt. Und öffne du meinen Mund durch deinen Geist und habe Dank dafür. Amen. Mein Wort zur Predigt wird heute aus zwei Teilen bestehen. Den ersten Teil möchte ich euch gerne in eine Geschichte hineinführen, die euch wohl vertraut ist. Im zweiten Teil möchte ich euch dann zu den Menschen hinführen, die eine besondere Beauftragung heute bekommen. Eigentlich haben sie diesen Auftrag schon eine ganze Zeit, aber Gemeinde hat sich miteinander beschlossen, hier einen weiteren Schritt zu gehen, so wie die Heilige Schrift es uns sagt. Lasst mich zum ersten Teil kurz gehen. Ich weiß nicht, wie gerne ihr zu einem Grab geht. Ich gestehe euch, es ist für mich auch nicht einfach, zu einem Grab zu gehen, obwohl ich mittlerweile in meiner Geschichte etwa 150 Beerdigungen gehalten habe. Durch meine Tätigkeit in einem Altenheim, wo ständig Menschen starben, musste man immer wieder diesen Weg gehen. Und ich weiß noch, wie schwer es mir am Anfang gefallen ist. Dahinter steckt natürlich eine persönliche Erfahrung. Als meine Mutter starb, war ich 10 Jahre alt. Mein jüngster Bruder ein halbes Jahr und dazwischen noch 2 weitere Geschwister. Und Grab war für mich immer etwas, obwohl ich aufgewachsen bin mit der Sicherheit, Jesus wird wiederkommen, wird Mama wieder auferwecken, sie wird dann wieder lebendig sein. Bei mir blieben trotzdem viele Fragen als Kind. Musste das sein, eine Blinddarmoperation zu sterben? Nicht irgendwo im letzten Jahrhundert, im vorletzten Jahrhundert. Und warum wir? Und als ein Klassenkamerad mir dann in der Schule sagte, ich bin in einer Riesenschule gewesen mit 3000 Schülern, gab damals 12 fünfte Klassen, in denen ich war, zeigt diese Geburtenschwemme damals. Und einer meiner Klassenkameraden, weiß ich noch, wie sie mir begegnet und sagte so wenige Wochen nach der Beerdigung, sie sagte, Mensch, sei doch froh, deine Mama ist jetzt im Himmel, die schaut da runter, der geht es gut. Hätte sie würgen können. Sagt, wie kann die da oben sich wohlfühlen, wenn es so wäre, glücklich sein, runterschauen, wenn wir darunter so leiden, dass meine Mama nicht da ist. Ich hatte schon mehr solche Gedanken. Hätte sie packen können. Gleichzeitig habe ich sagen, okay, Augenblick, nein, sie weiß es wahrscheinlich nicht anders. Ich habe das ja gelernt in meiner Kindersabbatschule, in diesen Menschen in Gottes Hand. Die habe ich so oft gelesen, immer wieder diese Geschichte. Okay, aber es blieben Fragen. Und ich kann so ein wenig nachempfinden, wie es den beiden gegangen ist, die an jenem Sonntagmorgen gegangen sind, und das sagt die Heilige Schrift so ganz einfach, die gingen zum Grab. Und ich habe mich gefragt, warum gehen die? Warum gehen nicht die anderen? Warum gehen nicht die, die vorher die lautesten waren am Reden? Die, die sowieso die Aufgaben hatten, das waren doch diejenigen, die es hätten machen sollen. Und wahrscheinlich gingen ihnen ähnliche Fragen durch den Kopf. Fragen, die man auch in der Gemeinde hört und sagt, warum immer ich? Das sind doch so viele, warum können nicht die anderen auch mal? Warum muss ich immer der Letzte sein, der am Schluss zuschließt? Der noch schaut, dass die Fenster alle dicht sind, dass der Heizkörper abgedreht ist. Warum muss ich noch schauen? Und ihr kennt das wahrscheinlich, ihr, die ihr Verantwortung tragt. Aber ihr könnt mit mir mitlesen, wenn ihr möchtet, im Matthäusevangelium Kapitel 28. Dort ist so ein einfacher Satz in Kapitel 28, Vers 1. Da heißt es, als der Sabbat aber vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kam Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Wahrscheinlich habt ihr die Geschichte auch schon so oft gelesen. Diejenigen, die Bibel lesen, kennen das auch. Das ist ja kurz nach Ostern. Das ist ja auch noch kurz nach Ostern in unserer Zeit im Augenblick. Und die beiden Marias, die gehen. Schon manchmal eigenartig. Wir sind in unserer Gemeinschaft, der 7. Tagsordnung in Deutschland, fast 3/4 Frauen. Aber diejenigen, die Verantwortung tragen, die alles machen, sind zu überwiegenden Teil Männer. Scheint aber damals auch nicht anders gewesen zu sein. Es gab ja diese 11 Jünger und mancher leitet davon ab, es gab keine anderen Jünger. Wobei, wenn wir nachlesen, stellen wir fest, es gab noch viel mehr Jünger und auch Jüngerinnen. Werden sogar so bezeichnet. Aber spannend ist, hier gehen zwei Jüngerinnen, wenn ich sie mal so bezeichnen darf, die gehen am ersten Ostern, und nebenbei, die haben keine Ahnung davon, dass es erster Ostern ist, die gehen am ersten Ostern, an diesem Ostersonntag, ganz früh, und die anderen Evangelisten erzählen, es war noch dunkel, da gehen die beiden zum Grab. Eigentlich sind sie gerne zu Jesus gegangen. Weil sie wussten, wenn ich zu Jesus gehe, ist das immer ein Highlight. Da passiert etwas, manchmal nicht ganz angenehm, aber mit ihm zusammen kann kommen, was will. Da kann ich auf dem Wasser draußen sein und da kann noch so viel Wasser rein. Mit Jesus, na gut, sie haben es nicht immer so kapiert, aber so im Nachhinein, da war immer was dran. Wenn man zu Jesus kam, da konnten die Kinder kommen und die hatten immer, Jesus hatte immer Zeit für die. Die wussten ganz genau, bei Jesus kommt nicht so ein Satz, jetzt nicht. Da sagte sogar, hey, lass die Kinder zu mir kommen. Ist mir wichtig. Mamas und Kinder, sie sind die Allerwichtigsten. Kommt. All das im Hinterkopf. Dann jener Sonntagmorgen, da müssen sie gehen. Und das ist so ein Job. Kann man sich gut vorstellen. Viele Fragen dabei. Warum hat er den Pilatus nicht in seine Grenzen gesetzt? Wir haben gehofft, er befreit Israel und schafft diesen Pilatus ab und Pilatus lebt und er ist tot. Und wahrscheinlich gab es mehrere solche Fragen. Jedenfalls berichten uns die Evangelisten, die beiden sind auf dem Weg und die reden miteinander. Und ich muss sagen, glücklicherweise reden sie noch miteinander. Denn eine der schlimmsten Dinge, die wir als Menschen machen, ist dann, wenn wir nicht mehr miteinander reden. Denn wie will ich wissen, was dem Menschen ist, wenn ich es nicht von ihm gesagt bekomme? Ich bin jetzt seit knapp 25 Jahren verheiratet und ich habe es immer noch nicht geschafft, meiner Frau alle Wünsche von den Augen abzulesen. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal schaffe, aber man gibt sich Mühe, ja, und man hofft, wenn man so lange zusammen ist, irgendwann musst du das doch mal kapiert haben. Und es gibt auch Sätze mittlerweile in unserer Ehe, wo meine Frau mir manchmal sagt, hör mal, jetzt bist du schon so lange, jetzt sind wir schon so lange zusammen. Und? Oh mein. Vielleicht geht es ja anderen hier besser, vielleicht kann das jemand besser als ich. Ich bin jedenfalls immer noch auf dem Weg. Aber miteinander. Vielleicht deswegen auch so schwierig. Ich habe so Szenen in meinem Leben, ich habe euch eine von meiner Kindheit erzählt mit meiner Mutter. Es gibt eine andere. Wir fahren im VW Käfer unterwegs nach Hause am Abend. Käfer, so die Zeit, hinten kleines Fenster. Der Strich war schon weg, es war jetzt mal ein größeres Fenster, hinten diese Kisten da, wo man reinkrabbeln konnte. Und wir liebten das als Kinder und ich war ungefähr 8 Jahre alt, meine Schwester 6 und der nächste Bruder 5 und wir saßen da hinten zu dritt und normalerweise ging es da hinten zu, wenn wir zusammen saßen, aber an diesem Abend war es mucksmäuschenstill. Keiner wollte hinten reinkrabbeln, wir saßen da, weil Mama und Papa vorne, die waren im Gespräch und wir merkten, da eskaliert langsam etwas. Und dann passierte es wirklich. 3 Kilometer vor unserem Ort im gebirgigen Odenwald sagt meine Mutter plötzlich, halt an, ich steige aus, ich gehe. Papa auf die Bremse, stehen geblieben, sie Tür auf, raus, batsch, Tür zu und hinterm Auto ab und in die Pampa weg. Wir als Kinder, vorher schön still gewesen, ich habe es heute noch in einem laut schreien, Papa, Papa, nicht, die Mama geht weg, halt die Mama auf, die Mama soll wiederkommen. Mama, Papa, du kannst die Mama nicht gehen lassen. Und Papa legt den Gang wieder rein und fährt nach Hause. Wir saßen heulend da hinten drin. Wir kamen zu Hause an. Unsere wichtigste Frage war, Papa, wann kommt die Mama wieder? Papa sagte nicht viel dazu, brachte uns ins Bett. Ich weiß nicht, wie schnell wir eingeschlafen waren, ob wir bald eingeschlafen waren. Es war unruhig. Das Erste, was ich machte, als ich in der Nacht wach geworden bin, es war schon gegen frühen Morgen, raus aus dem Bett, ab zum Schlafzimmer, Tür leise aufgemacht, reingeguckt. Mama ist drin. Tür wieder zu. Beruhigt. Und Mama war wieder da. Sonst das Wichtigste. Wir haben darüber nie mehr gesprochen. Bis ich 1990 in den USA war und meine Eltern kamen, wir haben so eine Trip da mit so einem Wohnmobil gemacht. Und bei diesen langen Fahrten, diesen stundenlangen Fahrten Go West, sagte ich zu meinem Vater, Vater, erzähl doch mal so einen Schwank aus deiner Jugend. Kannst du mir nicht mal so ein bisschen erzählen? Hast du schon eine Freundin gehabt, bevor die Mama geheiratet hast? Wie war denn das so? Erzähl doch mal. Und dann fing Papa an zu erzählen. Und dann saß plötzlich meine neue Mutter, meine Frau, mein jüngster Bruder, die da mit dabei waren, die saßen plötzlich rundherum und dann verflogen 8 Stunden im Flug. Und dann habe ich die Frage ihm gestellt, die ich so lange mit mir rumgeschleppt habe. Und gesagt, Papa, sag mal damals, da bei diesem Heimweg mit dem Käfer, da wo Mama ausgestiegen ist, warum bist du nicht stehen geblieben und hier hinten nachgelaufen? Papa sagte, weißt du, Rainer, in der Familie deiner Mutter wurden Probleme dadurch gelöst, dass einer davonlief. Man redete nicht mehr miteinander, man ging einfach. Man drehte sich rum und das Spiel war immer das Gleiche. Einer lief weg und der andere lief dann irgendwann hinterher und sagt, ach, komm doch zurück, es tut mir leid, es war doch nicht ganz so gemeint, sei doch wieder lieb und so, diese Geschichte. Ja. Und ich habe damals zu ihr gesagt, zu meiner Frau, zu deiner Mutter habe ich gesagt, du Schatz, ich möchte dir einfach 2 Dinge mitgeben. Es war zur Hochzeit, sagt er, erstens, wenn sie dich entführen bei der Hochzeit, ich werde dich nicht suchen. Mach das nicht. Ich habe so viele negative Erfahrungen mit den Dingen bei den anderen Freunden erlebt. Die ganze Hochzeit demoliert und alles, weil die Braut entführt worden ist. Ich sage das von vornherein, ich fahre nicht und suche dich. Sage ich auch allen, wurde auch nicht gemacht. Und das Zweite, wenn du einmal davonläufst, wenn wir miteinander Probleme haben und wenn wir nicht miteinander reden können, ich werde nicht hinterherlaufen. Denn in meiner Familie, so sagt er, habe ich lernen dürfen, dass man über alles reden kann. Nicht immer gleich, auch nicht immer in den schönsten Worten, aber wir müssen es lernen, weil anders geht es nicht. Und ich denke, wir sind reife, erwachsene Menschen, so miteinander umzugehen. Ich sage, und, wie oft ist das dann passiert? Dann sagt der Fadi, das war das einzige Mal. Sie kam dann in der Nacht wieder, wir haben uns in der Nacht ausgesprochen, haben das bereinigt. Er sagt, ja, ich weiß nicht, ich habe davon nichts mitbekommen. Das Einzige, was ich mitbekommen habe, war, am nächsten Morgen war Mama wieder da, für mich als Kind war das das Wichtigste. Mir ist nur dabei eingefallen, was ich alles falsch gemacht habe, warum wir schuld waren, dass Mama fortgelaufen ist. Nebenbei, das ist das eigentliche Problem auch bei Scheidungen. Das Problem sind nicht die beiden, die geschieden sind. Die müssen ihr Leben dann schauen, wie sie damit klarkommen. Das Problem sind, wenn Kinder da sind. Die tragen ein Leben lang eine Last mit sich herum, das nämlich auch sehr schön nachzuverfolgen ist. Sie lernen nämlich ein Prinzip. Wenn zwei nicht mehr miteinander können, kann ich mich jederzeit trennen. Dann gehe ich. Und diese Scheidungsraten sind ja so enorm, dass man heute voneinander geht, gefällt mir nicht, gehe ich, ja. Es gibt eben nicht mehr denjenigen, der sich hinstellt und sagt, so, ich sagte das, das muss so sein. Da sagt der andere, ja, schön, dass du sagst, ruf's in den Walden aus, tschüss. Ich löse das Problem anders. Und die Kinder nehmen das mit und man kann sehr schön nachverfolgen in einer Familiengenealogie. Eltern geschieden, nächste Generation geschieden, deren Kinder geschieden. Das pflanzt sich durch. Wenn nicht daran gearbeitet wird, wenn nicht ein Miteinander gemacht wird, wo man lernt, miteinander zu reden, miteinander Konflikte auszutragen, miteinander Wege zu finden. Die beiden waren auch so im Gespräch, zum Glück noch miteinander im Reden. Und sie hatten keine Ahnung von dem, was eigentlich passierte. Darf ich Ihnen Erinnerung bringen? Die wissen nicht, dass es Ostern ist, ja? Sie wissen nur, Passafest war gewesen, Jesus ist gestorben, es ist dunkel. Und es ist nicht nur an dem Morgen dunkel, wo sie da unterwegs sind, sondern es ist eigentlich schon seit Freitag dunkel, weil dort Jesus gestorben ist. Die Jünger sind davongelaufen, die vorher große Reden geschwungen haben, wir tun, wir machen, wir tun, alle weg. Eingeschlossen haben sie sich. Warum geht eigentlich nicht der Petrus? Warum geht er nicht zum Grab und versorgt den Toten? Ist das nur Frauenarbeit? Kann man so sagen, das müssen Frauen machen? Ganz typisch, gell? So, das müssen Frauen machen, so bestimmte Bilder, die wir dann haben. Ja? Warum geht nicht der Andreas? Warum gehen nicht die Jünger, die sich auf ihn berufen? Kann ich sagen, manchmal so als Ältester oder verantwortlichen Gemeinden hast du so das Empfinden, sagst, wo sind jetzt eigentlich die Leute alle? Ich weiß, als meine Mutter starb, gab es so viele, das habe ich gehört, aus der Gemeinde kam, Hans, wenn du uns brauchst, bin ich da. Ruf uns an, wir sind dann da. Und ich habe so manchen Tag erlebt, wie mein Vater da saß, heulend am Tisch. Und er sagte, Papa, wo sind denn jetzt die Leute? Wir bräuchten jetzt jemanden, der uns mitnimmt. Es war keiner da. Es hat auch keiner Zeit dann gehabt. Ich weiß nicht, ob ich da so weltfremd bin, ob das ein einmaliges Erlebnis war, ob es sonst anders ist. Aber das ist unsere Art. Wir laufen dann davon, wir sind weg. Die beiden laufen zum Glück nicht davon. Sie laufen dorthin und sie wissen nicht, was jetzt passiert. Und das macht mir Mut. Und deswegen habe ich dieses Wort auch ausgesucht. Denn es gibt Dinge, die gehören zu einer gewissen Routine dazu. Die muss man machen. Die gehören einfach dazu. Und wenn sie kein anderer macht, dann musst du sie machen. Und wenn du das in dir spürst, dann mach es. Und dann lass dich überraschen. Denn was jetzt passiert in dieser Geschichte, ich habe es völlig anders im Hinterkopf gehabt. Ich dachte immer, meine Menschen in Gottes Hand, diese Kinderbibel, die ich so in Erinnerung habe, ist folgendes. Es kommt der Zeitpunkt, wo der Vater im Himmel sagt, so, Engel, ab auf die Erde, Stein wegrollen, Jesus auferstehen und dann kommt Jesus zurück. So habe ich es jedenfalls im Bild auch drin. Ja? Die Wachen liegen alle tot, der Engel rollt den Stein weg und Jesus steht dann da davor leuchtend. Das ist er. Steht gar nicht drin. Da steht in Vers 2, und wenn ihr im Griechischen nachlesen könntet, würde dort stehen, zu diesem Augenblick, zu dieser Zeit, also während die beiden da zum Grab gehen, das heißt, die machen ihre Aufgabe, gehen dorthin, geschieht ein großes Erdbeben. Der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Also ich habe in Erinnerung gehabt, der Engel kommt, damit Jesus auferstehen kann. Aber darf ich mal fragen, braucht Jesus jemanden, der ihm einen Stein wegrollt, damit er auferstehen kann? Kurze Zeit später ist er nämlich plötzlich durch die geschlossene Tür, mitten im Raum drin. Ja? Er braucht keine Wände, um aufzuerstehen oder jemanden zu besuchen. Offensichtlich kam der Engel aus einem anderen Grund. Aus welchem Grund? Der kam, weil da sind Menschen, die sagen, das ist, was getan werden muss. Ich stehe zu dem, was getan werden muss und das mache ich einfach. Komme, was wolle. Und ich weiß bloß noch nicht, wer uns den Stein wegrollt, wie das gemeistert werden kann, aber ich gehe, ich mache es. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Leute es gibt, die sagen, es müsste gemacht werden, macht mal. Setzen sich zurück und wir leben in einer Konsumgesellschaft, die gewohnt ist, ich setze mich hin, lass mir was bieten, hör mir Singe ab, geh aus dem Gottesdienst und sag's nächste Mal, ja, mal schauen, was das nächste Mal machst, ganz nett, fällt mir ganz gut. Wir haben eine kleinere Gemeinde, da wollten wir gerne Geschwister haben, dass wir sie einladen, helft uns mit bei der Aufbau dieser kleinen Gruppe da, die bräuchten Leute. Und dann kommen die Geschwister und sagen, nee, da gehe ich nicht hin. Und wir fragen, warum? Die Gruppe ist so klein, da müsste ich mich ja einbringen, da müsste ich ja auch was machen. Wir leben in einer Generation, die lieber irgendwo einen Knopf drückt und sich alles reinholt, um dann zu bewerten, zuzumachen, statt hinzugehen. Übrigens, das war das Problem, das Ellen White hatte zu Beginn unserer Gemeinschaft. Und sie hat ihr Leben lang dafür gekämpft, solange sie lebte, dass eine Adventgemeinde keinen eigenen Prediger hat. Weil sie sagt, in dem Moment, wo eine Gemeinde einen eigenen Prediger hat, machen sie nicht mehr das, was eigentlich Gott ihnen gegeben hat mit ihren Gaben. Denn Gott hat einen Leib geschaffen. Und er hat nicht einen geschaffen, der alles macht, sondern ein Leib, wo alle Aufgaben haben. Und er gibt die Gaben und die Aufgaben. Und er wollte, dass alle beschäftigt sind. Denn wenn sie nicht sich einbringen, ich kann euch sagen, es ist viel einfacher, mich hinzusetzen und zu sagen, okay, was ihr gemacht habt, gefällt mir auch nicht. So solltet ihr es machen, wenn ich nicht es selbst machen muss. Das ist so die FC Bayern Fernsehmentalität. Man sitzt da, guckt zu und weiß genau, warum hat der Toni da nicht und warum hat der Klose nicht an der Stelle und warum die sollten mal und spiel mal selbst. Du wirst merken, ist gar nicht so einfach. Und plötzlich wird man stiller. Oder darf ich es mal noch ein bisschen salopper formulieren? Ein Kollege hat mal so formuliert, sagt, solange ich keine Kinder hatte, habe ich sehr flott über Erziehung gesprochen. Und dann schien es so zu sein, als wenn der liebe Gott mir alles quer geschenkt hat, wo ich plötzlich begreifen musste, es geht eben nicht alles so, wie ich das will. Das heißt, nur Erziehung allein. Oder ich zitiere meine Mutter, meine neue Mutter, wir waren zu viert, dann sind noch zwei Geschwister dazugekommen. Wir fünf saßen im Gottesdienst vorne immer in der ersten Reihe, wie die Orgelpfeifen, ganz still und ruhig. Und sie sagte, wo immer etwas war, ich sagte, es ist nur eine Frage der Erziehung. Sie sind still, wenn andere so unruhig waren. Und dann hat der liebe Gott mir noch ein weiteres Kind gegeben, sagt, und alles fiel über Bord. Alles, was ich an Erziehung vorher gedacht habe, wie es klappt, funktionierte nicht. Sie bekam ein hyperaktives Kind, ein ADS-Kind, das mit so viel Energie alles auf den Kopf stellte. Sie sagt, ich wurde ganz still. Es ist so einfach zu sagen, macht mal. Und unsere Gemeinschaft hat genau das übernommen, Nach 1915 haben wir plötzlich Prediger angestellt in unseren Gemeinden, für die Gemeinden, und wir sind nicht mehr gewachsen. Wir haben beibehalten, was gewesen ist. Es kamen zwar noch die Kinder dazu und ein paar Freunde, aber wir sind nicht mehr gewachsen, wie wir eigentlich hätten wachsen sollen, wo man normalerweise das Evangelium reich ist. Warum? Ist ja auch logisch. Wenn nur noch einer etwas erzählt, wenn ich ein Licht irgendwo habe, ist es was anderes, als habe ich 15 Leute, 30 Leute, die irgendwas erzählen, die Bibelstunden geben, die Leute einfach mal einladen, die sie mitbringen. Denn wenn nur noch der Prediger die Interessierten mitbringt und ich meine Nachbarn und Freunde nicht mehr mitbringe, ist klar, dann ist die Gruppe kleiner, die dann noch zur Gemeinde dazukommt. Ellen White sah das und sie sagte, liebe Gemeinde, habt Acht darauf, denn die Prediger sind nicht dafür da, dass sie Dinge machen, und sie führt uns auf ein biblisches Bild zurück, warum die Gemeinde hier sich entschlossen hat, auch heute Vollmacht auszusprechen für bestimmte Verantwortung. Dazu gleich im zweiten Teil etwas. Aber die beiden sind unterwegs und Gott macht etwas, was sie nicht machen können. Und das ist etwas, was ich euch gerne mitgeben möchte. Ich hätte heute einfach nur sie die Funktion eines Ältesten erklären können. Aber mir war wichtig, ich möchte euch gerne ein Wort mitgeben, das mir Mut macht. Es gibt so viele Dinge, die werden nachher in euren Aufgabenbereich hineingehören, wie bei euch anderen auch. Ihr tut etwas, ob es die Kindersabbatschule ist, ob es die Jugend ist, ob es in der Diakonie ist oder beim Schaukasten. Man macht die Dinge, weil sie macht. Und manchmal fragt man sich auch, und was soll's? Die beiden sind auch dort unterwegs. Aber als sie gehen, zu der Zeit, gab es einen, der hat nicht gesagt, okay, mein Job ist gemacht, ich habe die Erlösung bewirkt, jetzt setze ich mich im Himmel hin, jetzt beurteile ich, was da passiert und sage, Mensch, warum kapieren die das nicht? Ich habe ihnen doch vorher alles erklärt. Habe ihnen doch gesagt, wie es sein wird. Warum machen sie das nicht? Und warum gehen die da so hoffnungslos zum Grab? Ich habe doch gesagt, nach 3 Tagen stehe ich auf. Nein, das macht er nicht. Was macht er? Er sagt sie, Augenblick, die kriegen den Stein nicht weg. Die sollen sehen, dass ich auferstanden bin. Ich schicke meinen Engel für die beiden. Und das erleben die plötzlich. Und Matthäus nimmt das Bild und beschreibt das und sagt, Gott schickt seinen Engel und überrascht sie auf dem Weg, der für sie normalerweise kein Freudensweg war. Denn was sie zu erwarten hat, war nur ein toter Körper. Sie sollten ja einen Toten da am Grab einbalsamieren. Und was sie erleben ist plötzlich, Gott schafft etwas. Er rollt den Stein für sie weg. Aber übrigens, wer glaubt, das ist das Einzige, darf sich überraschen lassen an dieser Stelle. Die anderen haben es nicht erlebt. Die beiden erleben es und die erleben 2 Dinge. Das eine, da kommt ein Engel, rollt den Stein weg. Und sie sehen hinein und sehen wirklich, ist nicht mehr da. Er ist auferstanden, es stimmt. Übrigens erzählen sie das ja später denen, die nicht dabei waren. Und was sagen die dazu? Johannes beschreibt so eine Situation, wo dann 2 weggehen und sagen, da hat uns so ein Geschwätz erschreckt. Dann sagen die uns auch noch, nachdem sie Jesus geklaut haben, ja, ja, er ist auferstanden. So ein Blödsinn steht buchstäblich drin da im Lukas-Evangelium am Ende mit den Emmaus-Jüngern. Und die anderen Jünger halten es auch für Geschwätz. Und während sie dann weggehen und kriegen eigentlich von dem Engel noch gesagt, ihr habt es gesehen, jetzt geht hin, sagt es den anderen Jüngern, geht nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Gibt es einen, der sagt, Augenblick, lieber Bote, du hast deinen Job getan, aber ich möchte noch etwas mitgeben. Die beiden sind mir so unendlich wichtig, ich möchte ein Signal setzen. Und ich weiß nicht, ob es nicht ein besonderes Signal ist, auch für unsere Frauen, für die Mädchen. Denn da gibt es eine Menge Dinge, die werden einfach von euch so selbstverständlich genommen, das müsst ihr so. Gott sieht euch ganz anders. Und er geht her. Und in den nächsten Verse kommt die Überraschung. Und siehe, Vers 9, da begegnet ihnen Jesus und spricht, seid gegrüßt. Sie traten zu ihm, umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Jesus hält's nicht. Er sagt, die beiden sind mir so wichtig, ich möchte ihnen einfach sagen, habt keine Angst. Ich gehe mit euch, egal was es ist. Wenn es noch so routinemäßige Dinge sind, die euch erwarten, lasst euch überraschen. Bleibt einfach dran. Tut das, was euch auferlegt ist. Macht es. Ich werde mit euch sein. Ich werde nicht nur mit denen sein, die so große Dinge tun und dann vorne irgendwo stehen und irgendwas Tolles machen, sondern ich werde mit dir sein, egal wo du bist. Ich glaube, dass das Petrus sehr nahe gegangen ist. Der war ja einer von den Ersten, die aufgrund dieses Wortes jetzt das Rennen anfingen, als sie dann zurückkamen. Der rief zum Grab und dann sieht er, das Grab ist leer. Und dann erlebt er ihn erst dort in diesem Raum. Wahrscheinlich ist das der Hintergrund zu dem Wort, das ihr auch heute als Gemeindeleiter und dann als eingesegnete Älteste mit auf den Weg bekommt, auch schriftlich. Und mit diesem Wort würde ich gerne diesen zweiten Teil, letzten Teil der Predigt abschließen. Sein Wort aus 1. Petrus Kapitel 5 und ich lese dort vier Verse, die ersten vier. Und bitte habt das im Hintergrund, was da erlebt worden ist, wenn er Folgendes schreibt. Die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund. Nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder für der Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Ich, der Mitälteste. Das Wort gefällt mir von Petrus. Er hat eins gelernt. Vorher war er immer der vorne weg war. Jetzt sagt der Augenblick, wir stehen miteinander. Und das Wort, das hier benutzt wird, wird dann auch mit Bischof wiedergegeben. Der Presbyter, derjenige, der hier das Sagen hat, noch nicht die Rolle im Sinne über die anderen stehen, sondern eine Verantwortung bekommt. Und die Verantwortung heißt, nicht weil ich es will, weil ich sage, ich führe das mal hier. Wenn ich mal das machen kann, dann werden wir es richtig machen, sondern weil da einer da war, der sagte, weide die Herde. Ihr habt auch einen Auftrag bekommen von der Gemeinde, die lautet an euch, lieber Andreas, lieber Franz, weide die Herde Gottes. Das heißt nicht, esst für sie, tragt sie irgendwo hin, sondern es heißt, weidet sie. Und weiden heißt, führen, leiten, mal ein Stück tragen, aber auch wieder in die Selbstständigkeit hineinführen. Hinzuführen, dass jemand nicht abhängig bleibt von einem Lektionsheft, sondern dass er abhängig wird von der Bibel, von der Heiligen Schrift, von dem Petrus sagt, das ist die einzige Ausrichtung. Es geht nicht darum, nachher abzufragen, haben die alles richtig gemacht, sondern sind sie gewachsen mit dem, um den es geht, nämlich zu dem hin, der sogenannte Erzhirte ist. Kommt übrigens nur an dieser Stelle einmalig vor. Und damit ordnet Petrus das ein, wo er sagt, wir alle stehen miteinander auf einer Ebene, nicht über dem anderen, wir haben eine Verantwortung, aber über uns steht der, von dem alles ausläuft. Er ist das Haupt. Und wieder ist dieses Bild da, das Paulus auch nachher nimmt, wie die Glieder. Und da hat jeder seine Aufgabe und diese Aufgabe ordne ich zu und die hast du so lange, wie Gemeinde sagt, so lange sollst du sie tragen. Das ist keine Sache auf Lebenszeit. Das ist also nicht so, wenn wir als Gemeinde hier eine Einsegnung machen, dann bleibt es jetzt bis zum Grab, sondern es ist für die Zeit, wo Gemeinde Verantwortung ausspricht. Und es ist im Sinne dessen, dass hier jemand ist, der sagt, tu es freiwillig, nicht gezwungen. Und die Ersten, die das mitbekommen, ob etwas wirklich aus ganzem Herzen kommt, ob es freiwillig ist, das werden die Jungen sein in eurer Gemeinde. Die werden spüren, macht man etwas nur, weil es ein Job ist, oder mache ich es etwas, weil ich zu jemand gehöre, weil ich es freiwillig tue, von ganzem Herzen, weil ich möchte, dass dieser Gott so deutlich vor uns ist, das Vorbild, dem ich selbst nachahme. Darf ich euch mitgeben? Am meisten lernen wir Menschen nicht durch Worte. 80% lernen wir durch Sehen. Und so wie wir als Kinder gesehen haben, wie gehen Mama und Papa miteinander um, und das hat viel mehr gesprochen, uns viel mehr klar gemacht, wie man kommuniziert, als die Worte, die gelaufen sind, weil wir gesehen haben, was da abläuft, so achtet auch Gemeinde darauf. Und ich wünsche euch, dass ihr daran nicht verzweifelt. Dann wird plötzlich feststellen, ich bin auch nur Mensch. Ich bin eben nicht der Übermensch. Ich bin nicht deswegen, weil eine Gemeinde mich beauftragt, jetzt jemand, der alles kann. Nein, ich habe eine Verantwortung, die nehme ich wahr, und ich brauche den, der mir allein die Ausrichtung geben kann, nämlich der Erzhirte, der die unvergängliche Krone der Herrlichkeit uns allen geben möchte. Weidet die Herde Gottes. Ich kann euch nur aus eigener Erfahrung sagen, das ist ein Prozess. Das ist etwas, was immer wieder neue Gesichter bekommt. Aber ich kann euch auch erzählen, dass es Augenblicke gibt, in denen denkst du, so wie die beiden Frauen damals zu Ostern, na gut, mache ich halt, muss gemacht werden, lass es durchlaufen. Und hinterher stellt sich raus, dass da ein Segen drauf gelegen hat, den du vorher nie gesehen hattest. Und da wünsche ich euch, dass ihr an eurer Aufgabe durch die Beauftragung der Gemeinde euch an dem festhaltet, der der Erzhirte von uns allen ist, der uns dadurch allein befähigt, unsere Aufgabe zu tun und der versprochen hat, ich lasse dich nicht allein, ich gehe mit dir mit. Das möchte ich euch gerne mitgeben und wünsche euch Gottes Segen dazu. Amen.